Pilgern, das bedeutet Natur, möglichst wenig Gepäck, einfache Unterkünfte und viel Ruhe. Das ist so meine westliche Vorstellung. Doch wie geht Pilgern in anderen Kulturen, zum Beispiel in Asien? Unsere Pilgerexpertin ist schon in Asien gepilgert. Hallo Beate Steger.
Hallo Frau Peters.
Sie sind in Vietnam gepilgert und das war dann mit Sicherheit was völlig anderes als der Jakobsweg, den viele aus Europa kennen, oder?
Ja, war völlig anders und es war eigentlich ja kein wirkliches Pilgern. Das ist also die Parfümpagode, die ist eines der wichtigsten Pilgerziele in Vietnam. Das ist eine natürliche Höhle und da sind ganz viele Buddha-Figuren und Altäre aufgebaut. Aber es ist auch noch ein riesiger Komplex aus Schreinen, aus Tempeln und da wird man hingerudert. Also das sind Frauen, die einen da rudern, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen über den Parfümfluss Yen. Das muss man auch machen. Also für uns Touristen gab es gar keine andere Möglichkeit. Und dann kann man entweder laufen zu dieser Höhle, da geht es auch ordentlich noch den Berg hoch, oder man kann eine Seilbahn nehmen, die von Österreichern gebaut wurde.
Okay, da kommt man nach Asien. Findet man doch die Europäer. Aber wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Das ist ja eben was anderes als eine christliche Pilgertour hier auf einem Jakobsweg zum Beispiel oder auch auf anderen christlichen Routen.
Also großartig vorbereiten musste ich mich da nicht, weil es ist eigentlich auch nur eine Tagestour, ist aber schon sehr zutiefst spirituell. Ich war zweimal in Vietnam, ich habe einen Vortrag über Vietnam gemacht, ich bin in Vietnam mit dem Fahrrad gefahren, ich war aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das war eben so eine Tagestour, von der ich auch in meinem Reiseführer gelesen hatte, von dieser Parfümpagode, und weil mich so Pilgerziele natürlich immer interessieren, wollte ich dann da eben auch unbedingt hin und da einfach auch mal so einen Tag lang eintauchen, was ich zum Beispiel ganz spannend fand. Man kauft da auch Sachen oder bringt Sachen mit, die man opfert an diesen Tempel, in diesen Tempeln oder Schreinen, und da gab es Falschgeld zu kaufen, das man dann opfert. Ich habe aber auch einen gesehen, der hat da zwei Dosen Bier hingestellt. Das war vielleicht ein größeres Opfer für ihn, als da ein bisschen Falschgeld zu kaufen.
Wie kann man das nachvollziehen, wenn man diese Religion nicht kennt und nicht lebt, was da passiert?
Das ist schon schwierig, aber ich fand, ja, es wurde einem insofern auch einfach gemacht. Da war zum Beispiel in dieser Parfümhöhle selber dann, war ein Mönch und der hat immer an so eine große Glocke geschlagen. Die hat so einen tiefen Ton erzeugt und die Menschen saßen davor in so meditativ und haben dann auch immer wieder geantwortet. Das war so ein Antwortgesang, was der Mönch da zelebriert hat. Und da vergisst man dann auf einmal den christlichen Hintergrund, oder der ist dann erstmal weg und man taucht da ein und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre, von der man dann gefangen wird. Und von daher war es dann eigentlich ganz einfach, da einzutauchen. Es war auch ziemlich duster in dieser Höhle, nur überall die Kerzen, die ganz vielen Räucherstäbchen, die auch dafür sorgen, dass man fast weggebeamt wird sozusagen.
Tja, und wenn man sich das mal andersrum vorstellt, wenn andere Menschen eben aus Asien kommen und in unsere Kultur eintauchen oder in unsere christlichen Glauben, in unsere Art, Gottesdienst zu feiern, dann ist das wahrscheinlich auch eine völlig neue Welt. Ja, es gibt auch Pilgermöglichkeiten in ganz Asien. Da könnten wir jetzt lange drüber reden. Da werden wir sicher das ein oder andere nochmal drüber sprechen. Aber sprechen wir vielleicht noch ganz kurz über einen ganz wichtigen Pilgerpfad in Japan. Da gibt es ja viele Pilgerwege. Aber warum ist der Kumano Kodo ein Weg, den Sie gerne mal gehen würden?
Also der Kumano Kodo ist ein Weg, der erstens mal nicht so wahnsinnig lange Strecken hat. Man kann da sich wirklich sehr aufs Pilgern, aufs Eintauchen in die Natur konzentrieren. Er ist gesäumt von vielen wichtigen Schreinen und Tempeln, die da angesteuert werden. Und die Japaner haben ja 1982 schon das Waldbaden erfunden, was mittlerweile auch bei uns sehr populär ist. Da gibt es jede Menge Gelegenheit auf diesem Weg. Es gibt aber auch abends heiße Quellen, Onsen auch genannt, so Bäder, wo man dann wunderbar entspannen kann. Es gibt ein ganz besonderes Essen, so die kleinen japanischen Häppchen in einer Bento-Box kann man das mitnehmen. Das ist also, wenn es tagsüber nichts gibt, wo man einkehren könnte. Also so das Ganze drumherum und die japanische Kultur mal so kennenzulernen auf so einem wichtigen Pilgerweg, finde ich viel spannender als eine Rundreise durch Japan zu machen.
Auf jeden Fall gibt es da immer Schreine zu besichtigen oder teilweise auch Tempel, an denen man vorbeikommt. Und da spielt jetzt auch die UNESCO nämlich eine Rolle. Dieser Weg ist nämlich auch, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Genau wie der Jakobsweg in Spanien, genau. Das sind die einzigen beiden Pilgerwege, die von der UNESCO zertifiziert sind sozusagen oder aufgenommen worden sind in die Liste der Welterbestätten. Und das macht das Ganze auch so besonders. Also wenn man nachweisen kann anhand des Pilgerausweises und der Compostela, dass man auf dem Jakobsweg in Spanien war, dass man also zumindest die letzten 100 Kilometer gepilgert ist und dass man auch auf dem Kumano Kodo war, dort kann man auch Stempel im Pilgerausweis sammeln. Da gibt es dann also eine Stelle, wohin man sich wenden kann und dann bekommt man noch ein zusätzliches Zertifikat. Dual Pilgrim, dualer Pilger oder Pilgerin kann man sich dann nennen, wenn man auf beiden Wegen unterwegs gewesen ist.
Egal in welcher Reihenfolge.
Ich glaube schon, ja, das ist wirklich egal. Man muss einfach nach dem zweiten Weg, den man dann gemacht hat, dieses Zertifikat beantragen. Und beim Jakobsweg ist einfach nur wichtig, dass man die Compostela hat, also die letzten 100 Kilometer zumindest gelaufen ist bis nach Santiago.
Tja, und beim Kumano Kodo, kurz vor Erreichen des Ziels, kommt man dann vorbei an einem Kostümverleih. Warum denn das?
Naja, da gibt es einen der Hauptschreine sozusagen, der Nachi Taisha Großschrein. Also ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Und da soll man dann dementsprechend gekleidet auch erscheinen, um zu zeigen, dass man rein geworden ist. Und deswegen dieser Kostümverleih, dass man eben dann dementsprechend gekleidet da hingeht, hinpilgert. Aber das mit der Kleidung ist sowieso in Japan so ein Thema. Es gibt ja noch einen weiteren Pilgerweg um die Insel Shikoku außenrum und da läuft man komplett weiß gekleidet. Also weiß ist da so eine ganz wichtige Farbe.
Tja, das kommt aber dann, wenn man am Schrein ankommt, kommt man nicht mehr so weiß vermutlich an. Ja, der Kostümverleih ist auf jeden Fall wahrscheinlich für Touristen dann eher interessant. Die echten Pilger, die werden wahrscheinlich dann eben die entsprechenden Gewänder ihrer Vorfahren vielleicht benutzen oder welche, die sie heute tatsächlich dafür besitzen. Vertiefen können wir das Thema noch ein andermal an einem anderen Dienstag hier im Domradio. Dann reden wir über zum Beispiel auch den schwierigsten Pilgerpfad der Welt und der liegt in Tibet. Beate Steger, Dankeschön.
Gerne, Frau Peters.